Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche über aktuelle Ereignisse. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Wenn du unseren Podcast oder die Arbeit von Junge Linke gut findest und unterstützen magst, freut uns das sehr. Du kannst zum Beispiel ein paar Euro spenden oder Fördermitglied werden. Das wird uns sehr helfen, denn wir finanzieren uns nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Alle Infos dazu, wie das funktioniert, findest du in den Shownotes. Menschen auf der Straße, sehr, sehr viele davon. In den letzten Wochen hat sich die Situation in Frankreich weiter zugespitzt. Schon seit Anfang Dezember protestieren Menschen gegen die geplante Pensionsreform auf der Straße. Und jetzt ist es fix. Ab Jahresende sollen die Menschen in Frankreich schrittweise 2 Jahre länger arbeiten müssen. Präsident Macron setzt die Pläne mit der Brechstange gegen den Willen der Bevölkerung durch. Und dagegen gehen die Menschen auf die Straße. Laut Gewerkschaft haben sie 3,5 Millionen Menschen an den Protesten beteiligt. Und die Proteste gehen auch noch weiter. Für Dienstag haben die Gewerkschaften zu neuen landesweiten Streiks und Protesten aufgerufen. In der heutigen Folge wollen wir uns fragen, wie konnte Macron und die französische Regierung das Projekt gegen den Willen der Bevölkerung und gegen das Parlament durchsetzen? Wie lässt sich das in das gesamte politische Projekt von Macron einordnen? Und woher kommt es, dass ausgerechnet diese Proteste gegen die Pensionsreform so groß sind? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Klara Pavic. Klara studiert Volkswirtschaft an der Wirtschaftsuni in Wien. Sie hat letztes Jahr selbst ein halbes Jahr in Frankreich gelebt und schreibt wöchentliche politische Analysen für den Junge Linke Hot Take. Ihr kennt sie ja vielleicht aus Podcast-Folgen wie zur Gaskrise oder zum Regierungsbudget. Es freut mich sehr, dass du heute wieder zu Gast bist, Klara.
Freut mich auch sehr. Servus.
Starten wir gleich beim Grundlegenden. Wir haben jetzt gehört, Menschen gehen gegen die Pensionsreform auf die Straße, aber was passiert da gerade genau in Frankreich und wieso gehen so extrem viele Menschen protestieren?
Ja, also zur Zusammenfassung oder zum Einstieg vielleicht einmal. Der Aufhänger für die derzeitige Welle an Protesten ist die Pensionsreform vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die er eben gerade ohne Mehrheit im Parlament durchgesetzt hat einfach. Ich greife kurz ein bisschen zurück. Also begonnen hat der ganze Diskurs jetzt am 10. Jänner. Da stellte die französische Premierministerin Born der Nationalversammlung die lang erwartete und geplante Pensionsreform zur Hebung des Pensionsantrittsalters vor. Also die Maßnahme sieht eben vor, dass das Pensionsantrittsalter in Frankreich bis 2030 von 62 auf 64 Jahre anzuheben und zusätzlich auch volle 43 Beitragsjahre, also Jahre, in denen man arbeitet und damit in den Pensionsfonds zahlt, für eine volle Pension vorzuschreiben. Und normalerweise funktioniert das eben so, wird ein Gesetzesentwurf beschlossen, entworfen und dann im Parlament diskutiert und dann darüber abgestimmt. Also Schritt 1 und 2 sind zwar passiert, aber der Gesetzesentwurf hat keine Mehrheit im Parlament dafür bekommen. Also bis zur letzten Minute sind die im Parlament gesessen und haben versucht, einander irgendwie davon zu überzeugen. Mhm. Und als klar war, die Mehrheit ist nicht da, hat Born tatsächlich im letzten Moment einfach auf den Verfassungsartikel 49.3 gespielt und den aktiviert sozusagen. Und nach diesem Artikel darf die Regierung mehr oder weniger einfach ihre Vorlage ohne Zustimmung der Parlamentarier für angenommen erklären. Also es braucht keine Mehrheit dafür. Muss sich dafür aber eine Art Misstrauensvotum stellen. Das mag jetzt vielleicht sehr heftig klingen, ist aber in der französischen Politikgeschichte jetzt gar nicht so eine Ungewöhnlichkeit gewesen, wobei man das trotzdem nicht runterspielen sollte. Den Rückgriff auf diesen Artikel gab es schon immer wieder, nur muss eben die Regierung sich eben den politischen oder auch zivilgesellschaftlichen Konsequenzen, also muss sie einfach damit rechnen. Also eben, dass ihr deshalb das Misstrauensvotum ausgesprochen wird und wahrscheinlich Proteste gibt.
Das heißt, Eigentlich, man kann sich zwar darüber empören, dass über das Parlament hinweggegangen wurde, aber das war alles im rechtlichen Rahmen. Also der Präsident darf das Parlament einfach so umgehen.
Genau, also das, obwohl Macron weder die Zustimmung der Bevölkerung noch eine parlamentarische Mehrheit hatte für seine Reform, verfügt er tatsächlich über dieses verfassungsrechtliche Instrument, das er nutzen kann, um das Gesetzespaket einfach durchzudrücken. Die Verfassung der derzeitigen 5. Republik erteilt es, also dem Präsidenten diese sehr autoritäre Kompetenz, damit er sich gegen die Stimmungen in der Bevölkerung absichern kann. Die Anwendung von diesem Artikel, also vom Artikel 49.3, setzt die Debatte in der Nationalversammlung aus und der Gesetzentwurf wird eben, wie ich schon gesagt habe, direkt an das Oberhaus, den Senat, weitergeleitet, der von der Partei, aus der Macron kommt, kontrolliert wird. Also da ist relativ klar, dass das dann noch durchkommt. Auch der Senat ist aber relativ also undemokratisch und dadurch auch etwas fragwürdig, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Man muss sich nämlich denken, seitdem Macron infolge der Parlamentswahlen im letzten Sommer seine Mehrheit im Parlament verloren hat, hat er einfach diesen Artikel 49.3 bereits 10-mal angewendet. Und das ist, also die Wahlen sind jetzt nicht lange her, muss man dazu sagen. Das war letzten Sommer, also kurz vorm Sommer einfach. Also nun 11-mal seit nicht einmal einem Jahr. Und das ist ziemlich verrückt. 11-mal nun hat Macron ein Misstrauensvotum in Kauf genommen. Das Misstrauensvotum wird von der Opposition gestellt und dann im Parlament abgestimmt. Das letzte Mal hat er das eben gemacht, also wieder auf den Artikel 49.3 zurückgegriffen, als er das Staatsbudget durchboxen wollte. Und bei dem Misstrauensvotum jetzt sind die Proteste in der darauffolgenden Nacht völlig eskaliert. Also wirklich, es war Wahnsinn, was da passiert ist. Aber auch das Misstrauensvotum in diesem Fall war nicht erfolgreich und die Regierung wurde also nicht parlamentarisch umgestoßen. Was aber auch so viel heißt, wie Menschen müssen eben auf die Straße und dort widerständig demonstrieren. Und jetzt sind wir eben bei diesen massiven Protesten angelangt.
Ich muss sagen, ich bin auch sehr beeindruckt von der Größe und der Entschlossenheit der Proteste in Frankreich. Regelmäßig, aber auch dieses Mal extrem. Vor allem aus einer österreichischen Perspektive mögen sich viele Leute ja wundern. Also wieso der Widerstand einfach so groß ist gegen diese Reform. Bei uns ist das Pensionsantrittsalter aktuell ja schon bei 65 Jahren, also sogar ein Jahr höher, als die Reform in Frankreich das vorsieht. Könntest du vielleicht noch genauer erklären, wie genau die Pensionsreform aussieht und wieso das so extrem strittig ist und so riesige Proteste auslöst?
Ja, also grundsätzlich ist genau das, was ich eben schon vorher gesagt habe, aber ich führe das noch ein bisschen aus. Das Pensionsantrittsalter liegt in Frankreich eben derzeit bei 62 Jahren und soll eben auf 64 erhöht werden. Sprich, alle sollen nun 2 Jahre länger arbeiten. Außerdem muss man nun insgesamt 43 Jahre statt 42 Jahre arbeiten beziehungsweise in einen Pensionsfonds einzahlen, um auch eine volle Pension dann zu erhalten. Wer das nicht erfüllt, darf erst mit 67 Jahren in Pension. Also wahnsinnig. Die Pensionsdebatte wird prinzipiell gerade in ganz Europa geführt, auch in Österreich. Also ein kurzer Vergleich vielleicht, du hast es eben vorher eh schon erwähnt, das Regelpensionsalter in Österreich beträgt eben für Männer 65 Jahre und für Frauen 60 Jahre, aber ab dem Jahr 2024 wird das Frauenpensionsalter eben auch stufenweise angehoben und dem Männerpensionsalter angeglichen. Ab 2033 gilt ein einheitliches Regelpensionsalter von 65 Jahren. Also die Diskussion ist wirklich keine neue per se und Macron wollte das tatsächlich eigentlich schon vor über 2 Jahren schon einmal irgendwie durchboxen. Jedoch ist damals eben die ganze Covid-Pandemie reingegrätscht und alles wurde einfach vertagt, unter Anführungszeichen. In den letzten Interviews meinte Macron, dass er seine Hartnäckigkeit diesbezüglich nicht bereue und er es nur sehr schade findet, dass er nicht alle habe überzeugen können von dieser ganz, ganz dringenden Maßnahme. Also, naja, sonderlich demokratisch klingt das erstens nicht und zweitens merkt man hier, worum es tatsächlich geht. Macron ist fest davon überzeugt, dass es diese Reform braucht, da das Pensionssystem bald nicht mehr getragen werden kann. Und da fragt man sich vielleicht, was er überhaupt damit meint. So. Und damit ist vor allem einfach die demografische Lage ganz Europas eigentlich gemeint. Die sogenannten Babyboomer, also all diejenigen, die in der Nachkriegszeit so zwischen 1946 und 1964 geboren sind, gehen allmählich in den nächsten Jahren eben in Pension. Das Problem hierbei ist nicht, dass die alle in Pension gehen, sondern dass die Ausgaben für die Altersversorgung enorm steigen wird, weil das relativ eben zu den nachfolgenden Generationen enorm viele Menschen sind. Das muss irgendwie gestemmt werden für die nächsten 10 Jahre. Und davor fürchten sich eben sehr, sehr viele PolitikerInnen.
Die Debatte zu den Babyboomern und dass die bald in Pension gehen, kennen wir ja auch hierzulande in Österreich. Da wird das ja auch immer wieder diskutiert. Ist das ähnlich?
Ja, genau. Also absolut. Also die Debatte wird ebenfalls genauso in Österreich geführt wie in jedem europäischen Land, wie ich es vorher schon erwähnt habe. Und einige, wie Macron, schlagen eben vor, dass Menschen einfach länger, in diesem Fall 2 Jahre, arbeiten, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Also rein technisch macht das grundsätzlich auch Sinn so. Was aber in dieser Debatte, denke ich, sehr gut zum Vorschein kommt, ist, wie unglaublich krisenhaft unsere Gesellschaft tatsächlich ist. Also ich habe im Herbst im Podcast über das Staatsbudget mit der Theresa gesprochen und da habe ich vor allem auf den Staat als irgendwie zwanghaftes Korrekturmittel hingewiesen, der immer und immer wieder sein Budget rauf und runter fährt, um irgendwelche fehlerhaften Wege auszugleichen und sich selbst irgendwie aufrechtzuerhalten. Das ist hier eben nicht wirklich anders. Wir sehen, hier gehen Interessen völlig auseinander. Also der Staat dient in solchen Situationen komischerweise eben plötzlich nicht mehr als Verkörperung der Interessen der Bevölkerung, sondern wirkt nur noch sich selbst erhaltend. Also einerseits im Interesse des Staates selbst, damit er eben genügend Budget hat, aber andererseits auch gegenüber dem Kapital, also Konzernen, Firmen etc., die genug und möglichst billige Arbeitskräfte auch brauchen. Denen nützt es natürlich auch, wenn Leute länger arbeiten müssen. Diese Dynamik hat Marx auch schon beschrieben. Im Text Der 18. Primär des Louis Bonaparte beschreibt er einen Moment, wo eben der bürgerliche Staat nicht mehr der Verwirklichung seiner Bevölkerung dient. Also der Staat spiegelt nicht mehr wieder irgendwie, was wir wollen, sondern nur noch als eine Art Zwangsapparat sich über die Gesellschaft stellt, um alles in Ordnung zu halten. Also Macrons absoluter Alleingang hier zeichnet, finde ich, doch eine Parallele zu dem. Der Staat als Vertretung von Interessen kann nicht mehr als eine Art Vehikel für Menschen dienen, sondern muss sich im Sinne der Erhaltung der Gesellschaft über diesen Widerspruch stellen. Mhm. Und Macron nimmt sich eben diese Erlaubnis zu seiner völligen Sturheit durch die Begründung, dass es ja eigentlich im Interesse der ganzen Bevölkerung sein sollte, ein stemmbares Pensionssystem zu erhalten, und zeigt sich mit völligem Unverständnis, wenn Menschen sich nicht für weitere 2 Jahre mit Arbeit einfach kaputt arbeiten wollen. Also man merkt hier einfach einen Widerspruch in den Interessen und im Staatswesen selbst.
Du meinst, dass Macron sich denkt, er setzt es jetzt durch, egal ob irgendwie 70% jetzt dagegen sind, weil es einfach notwendig ist, um den Staat und das Budget und so die Rahmenbedingungen der französischen Gesellschaft auch zu erhalten, oder?
Ganz genau, also völlig richtig. Er ist schließlich irgendwie verantwortlich für einen funktionierenden bürgerlichen Staat und behauptet, das ist der einzig wirklich effiziente Weg.
Und Gleichzeitig hast du ja gemeint, dass es ja tatsächlich auch ein Widerspruch für die Gesellschaft dann selbst ist, oder? Also einerseits wollen Leute natürlich nicht noch 2 Jahre zusätzlich arbeiten, andererseits haben sie aber auch Interesse daran, dass das Pensionssystem weiterhin funktioniert und Pensionen auch in Zukunft ausgezahlt werden können. Also ist eh spannend, weil das betrifft uns ja auch tatsächlich in Zukunft. Also da ist einfach ein Widerspruch, der da drinnen steckt. Was ich mich halt dazu frage, auch zu diesem Lösungsansatz von diesen 2 Jahren jetzt, verschiebt es nicht einfach nur, also diese zusätzlichen 2 Jahre, das Problem der Babyboomer einfach weiter nach hinten? Also wäre es nicht gescheiter, andere Maßnahmen zu ergreifen, wenn man das Problem tatsächlich lösen will?
Ja, also selbstverständlich gibt es da auch einen gewissen Spielraum, der ebenfalls genutzt werden muss und kann und soll. Es gibt zig wirtschaftspolitische Maßnahmen, wie man sich diesem demografischen Problem eben annähern kann, ohne die Last arbeitender Menschen zusätzlich zu erschweren einfach. Gewerkschaften und Oppositionsparteien haben in den letzten Wochen auch einige Änderungsvorschläge der Regierung präsentiert. Diese wurden jedoch abgelehnt. Also ich habe noch einmal genauer auf die Website zum Beispiel von der Gewerkschaft CGT dann noch einmal geschaut und die protokollieren auch alles sehr genau, wie sie mit dem Präsidenten in letzter Zeit kommuniziert haben. Und da merkt man einfach, was irgendwie Macron zurückgegeben hat. Und CGT schreibt eben auf dieser Website ganz richtig, dass Macron ganz klar vermittelt, geht bitte weiter, es gibt nichts zu diskutieren.
Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Macrons Problem, oder? Also, dass die Leute sehen, dass das nicht die einzige Möglichkeit wäre, sondern dass es gerade die Option ist, wo die Arbeitenden draufzahlen müssen und sonst eigentlich niemand. Und dass es da eigentlich auch einen Dialog drüber gäbe, also dass Leute ihm das auch sagen, hier, da gibt es andere Wege. Hängt das, also dieses Nichtwollen von Macron, das anders zu regeln, auch damit zusammen, dass der Protest jetzt so riesig ist? Weil er unterscheidet sich ja von den Teuerungsprotesten im Herbst oder den letzten Protesten gegen die Regierung, indem dass er um einiges größer ist. Also warum sind die Demonstrationen jetzt so vehement?
Ja, das kann man tatsächlich, glaube ich, gerade an besonders 2 Punkten irgendwie festlegen. Einerseits an der politischen Entwicklung und Wut einfach, die sich bereits über Jahre nun staut. Und andererseits ist es hier ziemlich interessant, beziehungsweise sogar ungewöhnlich, dass fast alle Gewerkschaften, ob groß oder klein, sehr einig auftreten. Sie agieren besonders koordiniert und haben eben in den letzten Tagen auch immer gemeinsam mobilisiert.
Warum ist das ungewöhnlich?
Ja, das ist tatsächlich die erste Kooperation in dieser Form seit über 12 Jahren. Also dementsprechend mehr Menschen können sie auch dadurch überhaupt erreichen. Und das mag jetzt einfach klingen, aber das ist es wirklich nicht. Alle Gewerkschaften, egal ob konservativ oder außen links, treten sehr selbstbewusst und eingestimmt eben dagegen. Besonders gegen Macron selbst, aber dazu sage ich vielleicht etwas später noch mehr dazu, weshalb das so eindeutig ist. Zuerst würde ich vielleicht noch ein bisschen was über die Gewerkschaften sagen.
Ja, fix, voll gern.
Also in Frankreich gibt es eben mehrere Gewerkschaften. Grob werden sie in 8 Organisationen geteilt und ich sage jetzt einmal etwas zu den 5 größten, beziehungsweise hier auch wichtigsten. Es gibt die, wie ich auch vorher schon erwähnt habe, die CGT, das ist die älteste und traditionellste Gewerkschaft Frankreichs. Sie hat eine sehr starke linke Ausrichtung und war auch lange die Gewerkschaft der PCF, also der französischen kommunistischen Partei. Und die Beziehung in den letzten Jahren ist zwar deutlich gelockert worden, aber sie werden noch immer in Verbindung miteinander gebracht und vertritt außerdem insbesondere ArbeitnehmerInnen aus den Bereichen Industrie, Transport und öffentlicher Dienst. Die CFDT ist eine christlich-demokratische Gewerkschaft, die in der Vergangenheit sehr eng auch mit der Regierung versucht hat zu kooperieren. Sie ist eben besonders stark in Bereichen Dienstleistungen und öffentlicher Dienst vertreten. Die FO ebenfalls Schwerpunkt mit öffentlichem Dienst und der Industrie. Dann gibt es noch die CFTC, das ist eine katholische Gewerkschaft, die den Schwerpunkt auf soziale Gerechtigkeit und christliche Werte legt. Mhm. Sie ist besonders stark im Bereich Gesundheitswesen und Sozialwesen vertreten. Dann gibt es noch die Solidaire, ist eine relativ neue Gewerkschaft, die 1998 gegründet wurde. Sie verfolgt einen relativ, sage ich jetzt einmal, radikalen Ansatz und ist aus einer Fusion verschiedener kleiner Gewerkschaften hervorgegangen und vertritt auch insbesondere ArbeitnehmerInnen, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind und setzt sich auch besonders für Umweltschutz ein. Die Gewerkschaft ist fokussiert in der Gewerkschaftsbewegung der öffentlichen Dienste und der Sozial- und Kulturarbeit. Genau, weil ich jetzt irgendwie ein paar Mal öffentlicher Dienst gesagt habe und dass das nicht falsch verstanden wird, dazu gehören vor allem auch so Lehrpersonal. Und die waren besonders wichtig zu Zeiten der Teuerungsdemos.
Das ist echt extrem breit, wie du das beschreibst, also von konservativ-katholisch bis zu kommunistischer Gewerkschaft. Weil du jetzt gesagt hast, das sind die Größten. Wie kann man sich da die Größenverhältnisse vorstellen? Sind in Frankreich viel mehr Leute in Gewerkschaften und da tatsächlich organisiert und aktiv, also viel mehr als in Österreich?
Das ist eine recht lustige Frage, also weil mir das, also ich das recht unintuitiv finde. Ich finde es extrem spannend, aber versuche hier jetzt nicht völlig auszuschweifen, obwohl wir auch gerne mal über Gewerkschaftsgeschichte reden können. Also in Österreich sind rund 1,2 Millionen Gewerkschaftsmitglied. Von insgesamt knapp 4 Millionen unselbstständigen erwerbstätigen Personen. Das sind also ungefähr 30%. Das ist enorm viel. In Frankreich sind tatsächlich nur rund 8% der arbeitenden Menschen Gewerkschaftsmitglieder. Also irrsinniger Unterschied eigentlich. Wieso genau die Gewerkschaftslandschaft tatsächlich so aussieht, ist, wie gesagt, hätte vielleicht eine eigene Folge verdient. Ich sage jetzt aber nur kurz noch etwas zu Frankreich. Also in Frankreich gibt es eben keine Sozialpartnerschaft in der Form wie in Österreich, also keine Kammern, die irgendwie versuchen, einen Kompromiss miteinander zu finden und zusätzlich auch noch mit der Regierung reden. Und sind, also in Frankreich gibt es das nicht, deshalb sind die Gewerkschaften deutlich, deutlich autonomer. Also ich denke, wenn man alleine die Bandbreite der unterschiedlichen Ausrichtungen der Gewerkschaft ansieht, merkt man, die sind sich einfach nicht so schnell einig. Hier jedoch laufen sie eben alle völlig solidarisch miteinander. Und an der Stelle möchte ich noch kurz erwähnen, dass es hier eben keinen gewerkschaftlichen Dachverband wie in Österreich, den ÖGB, gibt. Das hat Vor- und Nachteile, jetzt für diese Proteste jetzt aber nicht sonderlich relevant. Also wenn man das irgendwie vergleicht mit den Teuerungsprotesten, die im Herbst waren, würde ich sagen, meine Intuition war irgendwie, dass die besonders groß sind. Aber jetzt sieht man, die Proteste zur Pensionsreform sind extrem groß, obwohl die Teuerung tatsächlich viel mehr Menschen sehr akut trifft. Und ich mir gedacht hätte, das wäre viel mehr Grund, irgendwie auf die Straße zu gehen. Aber die Frage ist eigentlich tatsächlich recht leicht zu beantworten. Warum das eben nicht damals, also im Herbst, schon so eskaliert ist, da ist das Fass einfach nicht übergelaufen. Und ArbeitnehmerInnen konnten sich vielleicht auch nicht auf etwas sehr, also konnten nicht auf etwas sehr, sehr Konkretes antworten, würde ich mal sagen. Was man bei den jetzigen Protesten beobachten kann, ist, dass es unglaublich viele spontane Proteste auch gibt. Also man braucht einfach nur, egal was für eine Gewerkschaftsseite, auf irgendeine linke Parteiseite gehen und du merkst, einfach wie so ein, du kannst so ein Formular dir runterladen, wo einfach Punkte abgedeckt sind, wie man einen spontanen Protest irgendwie organisiert. Also das ist echt wahnsinnig. Und das nutzen die Leute auch tatsächlich. Die Demonstrationen und die Streiks gegen diese Pensionsreform laufen jetzt eigentlich auch schon seit Beginn des Jahres. Ich habe letztens erst ein Interview gesehen mit dem Gewerkschaftsführer Philippe Martinez, in dem er eben ganz klar sagt, weshalb die Gewerkschaft auch so sehr dahinter steht, also hinter den ArbeitnehmerInnen steht. Sie haben eine ganz klare Forderung, also ArbeitnehmerInnen, sie wollen diese Reform nicht. Über 70% der Menschen in Frankreich haben sich einfach gegen diese Reform explizit ausgesprochen. Und das wird dennoch einfach ignoriert. Also parlamentarisch wurde das dann nochmals ignoriert. Das Misstrauensvotum ist nicht durchgegangen. Und was ihnen tatsächlich bleibt, ist wirklich einfach Militanz. Also so haben eben alle 8 Gewerkschaften zum ersten Mal seit eben fast 2 Jahrzehnten gemeinsam zu Streiks und Mobilisierung aufgerufen. Und ein lustiger Fakt auch am Rande, es gibt nämlich eine Gewerkschaft für leitende Angestellte und Führungskräfte und selbst die sind an Bord. Also so, so wütend sind alle.
Lustig. Ich habe nicht mehr gewusst, dass es die gibt. So hätte ich mir nicht gedacht. Aber es macht ja eigentlich auch Sinn, oder? Weil in dem Fall trifft es die ja auch. Nämlich es trifft literally alle Menschen, die arbeiten müssen. Und du meintest vorher, den Grad der Eskalation oder wieso der Protest jetzt so heftig ist, lässt sich damit erklären, dass es schon lange Unzufriedenheit und Proteste gibt, aber jetzt das fast zum Überlaufen kommt. Die Menschen sind ja irgendwie schon seit längerer Zeit sehr unzufrieden und man sieht und hört besonders ganz direkte Parolen gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Was steckt da dahinter?
Ja, also ich muss da jetzt echt überlegen, wo ich überhaupt anfangen soll, ohne da zu lang drüber zu reden. Also zuerst vielleicht einmal mal auf einer recht emotionalen Ebene in Bezug auf Macrons Person selbst, da das wirklich auch sehr entscheidend für den Grad der Eskalation gerade irgendwie ist. Ich hole jetzt kurz biografisch ein bisschen aus, aber vorweg, Macron wird als der arrogante Präsident der Reichen gesehen. Also das ist einmal so das Bild in Frankreich. Er hat an mehreren wirklichen Elite-Universitäten und Hochschulen Unterschiedliches studiert. Danach, also vor seiner politischen Karriere, war er ein recht geschätzter Investmentbanker und anschließend Managing Director bei der Bank Rothschild. 2014 wurde er als Wirtschaftsberater von Präsident François Hollande eingestellt und später zum Minister für Wirtschaft, Industrie und Digitales ernannt. Und dann im August 2016 trat er dann von diesem Posten zurück, um sich auf seine Kandidatur für das Amt des französischen Präsidenten zu konzentrieren. Also seine Biografie lässt er auch eigentlich sehr gern heraushängen und lässt alle mit Inhalt und tatsächlicher Sprache einfach wissen, dass er einer besseren, höheren Klasse angehört. Also er spricht sehr, sehr gehobenes Französisch, möchte immer mit Herr Präsident angesprochen werden und behauptet einfach der klügste oder der klügere Technokrat zu sein, der Frankreich retten wird. Also das ist tatsächlich das, was er irgendwie vermittelt. Das ist schon einmal nicht sonderlich sympathisch, würde ich jetzt mal sagen. Das klingt total banal, aber ganz viel hat tatsächlich damit zu tun, weshalb er so verhasst ist. Was in deutschsprachigen Medien zum Beispiel überhaupt nicht durchgekommen ist oder nur kaum durchgekommen ist, war beispielsweise auch, dass diese enorme Wut der Gelbwesten damals, 2018, nochmals befeuert wurden durch so einen Brief- bzw. Mailwechsel zwischen Macron und anderen aus seiner Partei. Sie haben mehr oder weniger halt hin und her geschrieben, wie man eben der nicht wissenden Bevölkerung Frankreichs jetzt eine CO2-Steuer als Umweltschutzinstrument einfach verkauft sozusagen. Also der größte Teil der Bevölkerung kann sich einfach nicht mit ihm identifizieren und er vermittelt ganz klar, für wen seine Politik sein soll. Und eins kann ich gleich verraten, nicht für den größten Teil der Bevölkerung. Also man sieht all das auch in seinen Reaktionen auf die Proteste jetzt, der letzten Tage und Wochen. Kurz vor einem weiteren großen Aktionstag meinte er nur so etwas wie, ich lebe nicht von Bedauern, ich lebe von Willensstärke und Hartnäckigkeit. Ja, also so viel dazu.
Hm. er tut es so, als wäre das quasi ein Kräftemessen, wo man sagt, wer länger durchhält und so der Stärkere ist. Also auf einer sehr persönlichen Ebene und nicht, als wäre das halt eine politische Auseinandersetzung, bei der es konkret darum geht, dass das Leben von vielen Menschen sich zum Schlechteren verändert, weil sie länger dazu gezwungen sind zu arbeiten. Also manchmal denke ich mir dann aber schon auch wieder, ich finde es manchmal ganz angenehm, wenn die Politiker zumindest nicht so tun, als wären sie für einen, also wo persönliches Verhalten und Politik quasi dann auch übereinstimmt. Und ich verstehe da auch zu 100%, warum Leute sowas zur Weißgut treibt, wenn einem immer wieder gezeigt wird, wie sehr jetzt auch Macron denkt, was Besseres zu sein. Aber das ist ja eben nicht alles, sondern sein politisches Projekt steht dem auch um nichts nach, oder? Also was kann man da sehen bei Macrons Politik der letzten Jahre?
Ja, also wie gesagt, Macrons neoliberale Politik begann bereits in seiner Zeit als Wirtschaftsminister. Er galt damals auch schon als Hardliner eigentlich unter den Liberalen und die erste Wutwelle und Unbeliebtheit kam eigentlich mit seiner Arbeitsmarktreform. Also Programm von damals war die Senkung der Steuern für Reiche und Unternehmen, Schwächung der Gewerkschaften, Aushöhlung von Kollektivverträgen und eine Reform, also Verschlechterung eigentlich der Arbeitslosenversicherung. Das hat die Leute in Frankreich natürlich schon alles ordentlich aufgeregt und mit der CO2-Steuer ist es dann noch auf ein höheres Eskalationslevel einfach gekommen. Immer und immer wieder setzte sich der französische Präsident einfach über die Köpfe Frankreichs und griff knallhart durch, wie wir vorher schon besprochen haben. Macrons politische Neoliberalismusliste der letzten Jahre ist ziemlich lang. Also das geht von Deregulierung von Arbeitsbedingungen, Schwächung der Gewerkschaftsmacht innerhalb der Unternehmen, Privatisierung der SNCF, das ist die Bahn dort, Liberalisierung der Universitäten und genereller Abbau des Sozialstaats durch Kürzungen im Budget bei zum Beispiel Wohnungsgeldern, Arbeitslosenversicherungen und so weiter. Also es gibt einiges, was ich hier eigentlich noch aufzählen könnte. Was aber hier mitzunehmen ist, dass Menschen in Frankreich seit spätestens 2017, 2018 nicht das Gefühl haben, vertreten oder gehört zu werden. Und ich habe es bereits im Einstieg genannt, nur noch eben die Möglichkeit, durch wirklichen Terror auf der Straße sich irgendwie äußern können.
Es ist ja der Antwort auf die Politik gegen die Leute.
Ja, voll. Also die Gelbwesten-Proteste waren eben auch zunächst hauptsächlich eine Reaktion auf Macrons scheinheiligen Versuch, da durch die höhere Besteuerung von Benzin soziale und ökologische Anliegen gegeneinander auszuspielen. Diese Maßnahme ist besonders ungerecht, da sie eben in erster Linie die unteren Bevölkerungsschichten trifft. Diese können vielleicht nicht auf ihr Auto verzichten, solange eben der öffentliche Verkehr so schlecht ausgebaut ist. Außerdem sind sie für die katastrophale CO2-Bilanz Frankreichs auch nicht hauptsächlich verantwortlich, sondern vielleicht eher Vermögende. Die Gelbwesten haben zum Höhepunkt der Bewegung im Dezember 2018 eine Million Menschen mobilisiert. Das ist wirklich, wirklich arg. Die Bewegung konnte am Ende ihr Ziel, die Regierung umzuwerfen, nicht erreichen. Das ist aber wahrscheinlich auf den verstärkten Einsatz von Polizeikräften zur Unterdrückung der Bewegung auch zurückzuführen. Dennoch musste Macron irgendwie ein bisschen zurückstecken, weil das doch sehr brenzlig geworden ist, auch für ihn. Er zog ihm seine Steuerpläne ein bisschen zurück und musste kurzfristig so Pseudo-Sozialmaßnahmen durchsetzen. Danach kam die Covid-Pandemie und der Ukraine-Krieg und die Regierung durfte sich wieder politisch beweisen sozusagen. Macron versuchte sich als guter Manager und EU-Vermittler zu inszenieren und zu präsentieren. Jedoch spielt Macron nun seit der Wiederwahl eigentlich das gleiche Programm wie davor. Darüber haben wir heute eben auch schon gesprochen. Das ist wirklich fast wahnsinnig mutig von ihm, finde ich. Man merkt, Macron schreckt nicht vor autoritärem Charakter zurück und nutzt jeden Moment, um eine krisenhafte Gesellschaft einfach aufrechtzuerhalten und Interessen auch des Kapitals zu sichern.
Frankreich ist ja wirklich bekannt als das Protestland. Du hast jetzt schon öfter angesprochen, weshalb die Menschen in Frankreich tatsächlich den Protest auf der Straße für so notwendig halten. Aber vielleicht möchtest du da noch mehr dazu sagen? Also auch vor allem, wie das Verhältnis von Macron auch zur Polizei ist?
Ja, Macron ist ein Neoliberaler durch und durch und meint seine Politik, um jeden Preis durchprügeln zu müssen, nämlich wortwörtlich. Also es ist kein Zufall, dass die Proteste in Frankreich uns so heftig erscheinen, weil sie es auch wirklich sind. Die Regierung unter Macron weiß ganz genau, dass sie sich mit undemokratischen Mitteln völlig unbeliebt machen, inszenieren sich aber immer und immer wieder als die technokratischen Retter, die es eben besser wissen und deshalb auch ignorieren dürfen, was die Menschen tatsächlich wollen. Ich habe ja bereits über den Artikel 49.3 gesprochen und das darauf folgende Misstrauensvotum. Und Macron weiß auch, dass sich der Diskurs dann aber auf die Straße einfach verlagert, wenn er so, also solche Reformen einfach durchdrückt. In Zeiten der Gelbwesten-Proteste verschärfte Macron auch die Sicherheitsmaßnahmen unter Anführungszeichen. Wir reden hier von offiziellen Prügeltruppen und ich zitiere kurz Macron auch, die keine Weisung zur Zurückhaltung von der Regierung erhalten. Also wenn es um Crowd Control etc. geht, darf voll durchgedrückt werden. Das ist eine ganz gezielte Maßnahme, um das aufrechtzuerhalten und zu ermöglichen, was im Programm steht. Polizeiliche Repression als Mittel zu nutzen, ist hier also definitiv auf Macrons Tagesordnung. Regelmäßig musste sich Frankreich auch irgendwie vor Menschenrechtsorganisationen rechtfertigen, weshalb jetzt diese Mittel genutzt werden dürfen, ob Gummigeschütze oder splitternde Tränengasgranaten. All das ist nicht zu unterschätzen und zeigt, wie bewusst der Regierung ist, dass man hier vor einer Stabilitäts- und Systemkrise tatsächlich auch steht.
Daran anschließend vielleicht zum Schluss nur die Frage, wie geht's da jetzt weiter? Also wird Macron die Reform auch trotz des riesigen Widerstands weiter durchprügeln lassen? Und was kann man vielleicht auch von der Auseinandersetzung in Frankreich jetzt lernen?
Ja, also Macrons autoritäre Politik mit diesem liberalen Schleier darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Ich denke, er weiß ganz genau, dass es für ihn mit jeder Wahl enger wird, weshalb er jetzt noch eben so politische Pathways baut, die schwer rückgängig zu machen sind. Was man hier sieht, ist auch eine altbekannte neoliberale Parole, dass eben dieses There is no alternative, also die Politik, die man macht, wird als Sachzwang und alternativlos dargestellt. Als Linke müssen wir jedoch irgendwie sagen, dass es Alternativen gibt. Es gibt auch einen alternativen realpolitischen Spielraum, der genutzt und gestärkt werden soll. Besonders aber sollen all die genannten Probleme und Widersprüche, vor allem der Staat, der gegen die Interessen von Arbeitenden handelt, um sich selbst und die bestehende Ordnung einfach zu erhalten, uns auch zeigen, dass auch die Überwindung dieser Gesellschaft die Aufgabe einer Linken sein muss. Die Gewerkschaften selber sagen jedenfalls la lutte continue, also der Kampf geht weiter. Wie weit werden wir in den nächsten Wochen noch sehen?
Wir werden es auf jeden Fall gespannt weiterverfolgen. Viel Erfolg natürlich allen Kräften, die dort kämpfen in Frankreich. Mal schauen, bis jetzt wurde immer sehr viel autoritär durchgeboxt. Schaut ja jetzt so aus, als wäre das der Plan von Macron, aber wir sehen es. Danke dir, Clara, auf jeden Fall, dass du das eingeordnet hast. Nicht nur, was jetzt diese Pensionsreform betrifft, sondern auch, wie man das gesamte politische Projekt Macrons einordnen kann und wie man auch die Gewerkschaftsbewegung verstehen kann, also welche verschiedenen Gruppen das es da gibt und ja, was da alles dahinter steht. Danke dir, Clara.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war's ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's dann wie gewohnt nächsten Sonntag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Am 1. April steht die nächste Mieterhöhung ins Haus. Und was macht die Regierung? Sie bremst die Mieten natürlich nicht, sondern verkündet eine Wohnkostenbeihilfe, die wir uns mit Steuern selbst zahlen dürfen. Aber warum ist Wohnen in Österreich eigentlich so teuer? Und was wären echte Lösungen gegen die immer stärker steigenden Mieten? Um diese Fragen geht es bei den Hot Topic Workshops in den nächsten 2 Wochen. Die finden in ganz Österreich statt. Wenn dich das interessiert, schau doch mal auf jungelinke.at vorbei, wann bei dir in der Nähe der Workshop stattfindet und schau vorbei. Und wir hören uns dann hoffentlich in einer Woche wieder. Bis dahin, ciao!